Mein Name ist Pot, Dream Team Pot. Vorname, Episode 233. So, hallo und herzlich willkommen. Ghostbusters, das ist das Thema heute bei einem Dream Team Pod Corona Spezial. Heute am 9. Mai 2020, am Tag des 75. Geburtstags der Bundesliga-Ikone Josef, genannt Jupp Heynckes. Und wir haben einen Gast im Dream Team Pod und dieser Gast ist Andreas Kullig. Er ist der Initiator und Moderator einer seit 2010 bestehenden Fußballradiosendung namens Herrengedeck. Diese wird regelmäßig im Ulmer Radio Free FM ausgestrahlt und es gibt auch einen Blog des gleichen Namens Herrengedeck. Und Andreas Kullig ist ebenso Initiator und Moderator einer seit 2016 bestehenden Veranstaltungsreihe namens Spielraum, die den schönen Untertitel trägt You'll Never Talk Alone. Und nicht zu vergessen sind auch eine ganze Anzahl fußballrelevanter Veröffentlichungen in verschiedenen Publikationen. Und also hallo und herzlich willkommen, Andi.
Grüß dich, Ulf. Vielen Dank für die warmen Worte. Schönen guten Abend.
Ja, dann frage ich doch erstmal, dir und deiner Familie geht's in diesen Corona-Zeiten gut?
Uns geht's tatsächlich gut, ja. Also wir hatten auch im Prinzip keine Zwischenfälle, nur die üblichen Wehwehchen, nichts Corona-bedingtes. Und wir halten es noch ganz gut aus, zu fünft. In der Bude, mit Hausaufgaben, ohne Kindergarten und so weiter.
Das ja, okay. Dann bist du ja wahrscheinlich ganz, ganz rührig tätig im Hintergrund für deine Projekte Herrengedeck und Spielraum. Auf was für eine Anzahl von Veranstaltungen blickst du denn genau zurück bei diesen beiden Projekten?
Oh, also beim Herrengedeck, ich kann dir die genaue Anzahl Sendungen tatsächlich nicht sagen. Ich müsste ungefähr bei 215 stehen.
Ui, okay.
Genau, also seit 2010, wie du ja richtig schon anmoderiert hast. Und beim Spielraum waren wir jetzt seit 2016 im Einsatz, im Schnitt, glaube ich, dreimal im Jahr. Dann sind wir also, dieses Jahr hatten wir auch schon eine, ja, dann sind wir so ungefähr bei 13. Mhm. Und hatten jetzt für dieses Jahr natürlich, hätten gerne noch mehr live schon auf der Bühne gehabt. Ja, aktuell sieht es so aus, als sei das vorerst vielleicht auch auf längere Sicht gar nicht möglich. Und so, dass wir jetzt auch am Überlegen sind, ob wir nicht umschwenken und einen Stream anbieten und irgendwie einen Spielraum live über Internet Streams oder über ein Zoom-Meeting oder sonstiges laufen lassen.
Mhm. Ich habe im Vorfeld natürlich noch mal ein bisschen nachgeschaut, wer so alles schon bei dir zu Gast war. Das kann man jetzt hier alles gar nicht aufführen. Aber vielleicht kannst du ganz kurz die Frage beantworten, was waren denn die Highlights, die dir nach all den Jahren sofort in den Sinn kommen?
Also wenn ich jetzt im Radio anfange, dann waren das immer Interviewpartner oder Gäste. Also ich habe viele Telefoninterviews natürlich, weil Leute wie, weiß nicht, Kalle Riedle zum Beispiel natürlich nicht extra nach Ulm fährt zu einem freien Radio. Mhm. Und also die Highlights für mich, oh, spontan ist schwer, aber also wer mir absolut einfällt, was ich hochinteressant fand, war das Gespräch mit Karl-Heinz Granitzer, der damals zur Zeit Franz Beckenbauer in den USA Fußball gespielt hat und bei Chicago Sting im Einsatz war und der in Chicago bis heute einen eigenen Feiertag hat, den sogenannten Granitzer Day, weil er auch, er wurde Sportler des Jahres in Chicago vor Michael Jordan damals noch. Also unglaubliche Geschichten, die er erzählen kann. Und er fliegt dann eben jedes Jahr mit seiner Frau darüber und lässt sich einmal feiern. Klasse Typ. Dann Lutz Pfannenstiel war interessant. Also klar, jemand, der auf allen Kontinenten gespielt hat, was er alles erlebt hat. Auch abseits des Platzes einfach so viel zu erzählen. Da kommt man auch ganz schnell vom Fußball weg auf relevantere Themen sozusagen. Hochinteressant. Dann ja, Kalle Riedle, den ich gerade erwähnt habe, das sind schon interessante Gäste, aber auch ich habe zum Beispiel mit Mark Perryman geredet, dem Vorsitzenden des Fanclubs für die englische Nationalmannschaft, der, ich glaube, in Bristol an der Universität arbeitet und der auch Flüchtlingsprojekte initiiert hat. Das sind natürlich Gespräche, die tatsächlich vom Fußball wegführen in die wichtigen Themen auch der Politik und des Lebens abseits des Platzes. Und ja, das sind dann schon, klar, Sendungen, auf die ich gerne zurückblicke.
Wow, das hört sich ja wirklich sehr interessant an. Ich muss auch sagen, wenn man das recherchiert, diese Bandbreite von Leuten, von Fußballliebhabern und Kennern, das ist natürlich schon sehr beeindruckend und sehr beneidenswert, mit wem du da so alles in Kontakt gekommen bist.
Ich durfte dich auch mal interviewen übrigens.
Ja, genau, das ist schon ein paar Jahre her.
In meinen Anfangsjahren. Ja, das ist 2011, vermute ich jetzt, gewesen sein. Vielleicht sogar noch 2010 tatsächlich. Ziemlich am Anfang. Und genau, kann mich noch erinnern, dass wir dann im Zuge dessen bin ich mit euch mal im Bus nach Hoffenheim gefahren. Das war die Saison, als ihr, ich glaube, es müsste das Jahr gewesen sein, als dann Favre übernommen hat und ihr euch in die Relegation gerettet habt. Sensationell.
Ach ja, das ist gut möglich.
Ich glaube, genau. Da war das, genau. Und, genau, ja. Auf jeden Fall hat, da weiß ich noch, Mo Idrissou hatte da früh rot gesehen und die 3-2 so
aufgenommen. Genau, der dann nochmal später in der Saison das 1-0 gegen Dortmund geschossen hat, die eigentlich bei uns im Stadion ihre Meisterschaft feiern wollten und denen wir das so richtig schön vergeigt haben. Ja, jetzt reden wir ja schon über die Bundesliga.
Ja, mittendrin, ja.
Ab dem 16. Mai heißt es jetzt, Samstag, dem 16. Mai, geht es mit der ersten und zweiten Bundesliga weiter. Wie hast du denn diese Diskussion in letzter Zeit verfolgt?
Ja, also ich habe da eigentlich zwei Perspektiven drauf. Das eine ist so diese ganz nüchterne Perspektive, die vielleicht auch die DFL hat oder jemand Watzke oder Rummenigge, um mal große Namen zu nennen, die einfach abhängig sind von den Einnahmen der Fernsehgelder, von Sponsoring, die Spielerverträge am Laufen haben, die eventuell, wenn die Saison bis Juli nicht fertig ist, angefochten werden können und so weiter. Die natürlich ein großes Interesse daran haben, dass ihr Produkt, also der Fußball tatsächlich als Produkt, verkauft wird, Verträge eingehalten werden, weil sie damit ihr Geld verdienen. Einfach ein ganz unternehmerischer Aspekt. Und aus Fansicht fand ich es, also die Äußerungen, die am Anfang getätigt wurden, fand ich erstmal erschreckend. Also, dass dann eben genannte Rummenigge oder Watzke sofort vom Geld schwadronieren und die Solidarität auch erstmal sein lassen, dann zwar wieder zurückrudern, aber erstmal quasi kräftig austeilen und das tun, was sie immer getan haben, nämlich ihre Einnahmen fordern. Wo ich dachte, naja, das geht eigentlich, glaube ich, so ein bisschen an der gesellschaftlichen Debatte, an dem, was die Leute tatsächlich bewegt, vorbei. Und
Vielleicht können wir da nochmal gleich auf die einzelnen Aspekte nochmal genauer eingehen und das ein bisschen auseinanderklamüsern, weil du ja auch schon sagst, auf der einen Seite, auf der anderen. Mal ganz grundsätzlich, hältst du diesen Neustart der Liga, diesen Versuch eines Neustarts, muss man eigentlich sagen. Ich habe eben gehört, Dynamo Dresden in der zweiten Liga, da müssen jetzt erstmal alle 14 Tage in Quarantäne, das heißt, da wird es ja schon mal nichts mit dem Neustart, also diesen Versuch des Neustarts der Liga, hältst du das grundsätzlich für richtig oder grundsätzlich für falsch, mal nach Abwägung so der Dinge?
Also ich hätte mir gewünscht, dass sie nicht starten. Genau, ich halte es für falsch und halte, auch wenn das Konzept noch so gut ausgearbeitet sein mag, du hast gerade gesagt, heute hat man gesehen, dass es nicht zu halten sein wird, meiner Meinung nach. Dresden kann jetzt 2 Wochen lang weder trainieren noch spielen. Ich weiß nicht, wie man danach Spiele ansetzt bei einer Mannschaft, die dann wiederum nicht trainiert hat, die auf einem Abstiegsplatz steht. Ich weiß nicht, ob das juristische Nachspiele dann alles haben wird. Ganz abgesehen davon bin ich tatsächlich ein Verfechter der Seite, dass ich sage, also Fußball ohne Zuschauer, ohne Fans, ohne die für mich den Fußball im Stadion ausmachen. Und die dann auch das quasi für zu Hause den Zuschauer am Gerät dieses Fernsehfeeling ausmachen, brauche ich nicht. Und deswegen brauche ich auch keine Geisterspiele und keine Liga, die jetzt startet. Also man kommt ja um den Verdacht nicht rum, dass es halt tatsächlich nur ums liebe Geld geht. Gäbe es kein Geld dafür, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Spiele.
Ja gut, wirtschaftlich, ich glaube, da kann man sich aber fast einig sein. Ist es ja wohl unabdingbar. Das Argument, das da ins Feld geführt wird, ist, glaube ich, dass in der ersten und zweiten Liga ungefähr 60 bis 100.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt an diesem Bundesliga-Geschäft hängen. Ist von daher, weiß nicht, ist es ja vielleicht auch vertretbar, dass man sagt, wie auch andere Wirtschaftszweige, sollte man versuchen, möglichst schnell diesen Wirtschaftszweig zu öffnen, oder?
Ja, also es ist, zumal es ja ein Wirtschaftszweig ist, der jetzt auch tatsächlich viel dafür getan hat, dass er öffnen kann. Also es ist ja, die DFL hat ja ich bin kein Virologe und kein Epidemiologe, aber ich glaube, das Konzept, das sie vorgelegt hat, hat ja doch auch zumindest im Rahmen des Möglichen Hand und Fuß. Das heißt, hier hat sich ja offensichtlich jemand um sein Produkt gekümmert und geschaut, dass auch was in Gang kommt. Also ich glaube, man kann den Leuten tatsächlich nicht vorwerfen, dass sie versuchen, quasi ihren Betrieb am Laufen zu halten. Das ist natürlich andererseits im Bereich gerade der Kultur bundesweit, dass da Theater geschlossen sind, Leute nicht auftreten können und so weiter. Das ist also hier diese, ja, die einfach keinen starken Verband hinter sich haben, wo es dann eben niemanden gibt, der für sie ein Konzept erarbeitet. Also ja, wo es wahrscheinlich um viel mehr Arbeitsplätze geht als jetzt in der Bundesliga. Das fällt natürlich so ein bisschen hinten runter. Aber wie gesagt, ich möchte da der DFL und dem Verein keinen Vorwurf machen. Die handeln in ihrem Interesse und das ist völlig legitim.
Genau, aber es hängen natürlich eben, wie du ja sagst, moralische, gesellschaftliche Fragen daran. Eine Frage, das Emotionale, gut, da kommt das Argument, die Leute freuen sich vielleicht, wenn sie jetzt 8 Wochen zu Hause saßen, dann im Fernsehen mal ihre Trikots, ihre Farben wiederzusehen. Eine Frage finde ich noch ganz interessant, nämlich, das ist ja auch so etwas, wie sportlich notwendig ist eigentlich diese Fortsetzung der ersten und zweiten Liga, was also die Ermittlung eines Meisters von Auf- und Abstiegen und so weiter, Champions League, Euroleague Plätze anbelangt. Wie siehst du das? Ist das, hätte man jetzt auch einfach sagen können, wir machen jetzt Feierabend? Soll man das zu Ende
Also,
spielen?
ich vermute fast, dass man das nicht so einfach hätte sagen können, eben gar nicht aus sportlicher Sicht, sondern aus juristischer Sicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das einen juristischen Rattenschwanz nach sich gezogen hätte, den man gerne vermeiden würde. Aber ich selbst hatte zu Beginn einfach mal so ins Blaue spekuliert, dass es doch eigentlich sinnvoll wäre, die Saison tatsächlich abzubrechen und keinen Meister zu küren, oder du kürst dann einen Meister nach dem Quotienten. Also dass du tatsächlich ausrechnest, wie viele Spiele man hatte, wie viele Tore und so weiter. Und dann könnte man auch die ersten zwei der zweiten Liga aufsteigen lassen. Hätte dann quasi 20 Teams in der ersten Liga. Könnte überlegen, ob man mit 20 sowieso künftig weiterspielt. So wie das die Premier League tut, mit der man ja gerne wirbt. Ne? Man wäre ja gerne wie die Premier League. Zwei Teams mehr hätte man hier gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und wenn nicht, hätte man halt im Jahr drauf vier Absteiger gehabt oder drei und der viertletzte spielt Relegation, wie auch immer. Und dann hätte man aus den unteren Ligen zumindest immer auffüllen können. Ob das dann sportlich natürlich fair ist für den Einzelnen und ob das nicht auch eine juristische, ja, Klagerei nach sich gezogen hätte, weiß ich nicht, weil natürlich völlig unterschiedliche Gegner gespielt wurden, weil Spieler gesperrt waren, die bei anderen dann nicht gesperrt waren, weil natürlich auch zum Beispiel jemand schon zweimal gegen Borussia Mönchengladbach gespielt hat und verloren, eine andere Mannschaft erst einmal. Ja, das kann ich nicht sagen, aber ich hätte eigentlich gedacht, dass es durchaus möglich gewesen wäre, ohne sportliche Fortsetzung solche Entscheidungen zu treffen.
Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, denn ich glaube, bei all den Ligen, die jetzt tatsächlich entweder abgebrochen oder sogar annulliert haben oder mit dem Gedanken spielen, das zu tun, gibt es, glaube ich, überall Vereine, die tatsächlich diese juristischen Pfade betreten und begehen wollen. Eben meistens natürlich die Abstiegskandidaten, die Mannschaften, die unten stehen. Ja, irgendein Diskutant hat neulich in irgendeiner dieser vielen Talkrunden zum Thema Corona gesagt, dass diese Corona-Krise in ganz vielen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens sehr schonungslos offenlegt, wie es eben um unsere Gesellschaft, unsere Gemeinschaft bestellt ist. und vor allem natürlich, was negative Aspekte anbelangt. Und diesen Gedanken, dieser Gedanke wurde im Bereich des Fußballs eigentlich schon recht früh, vor allem auch von den Fan- und Ultra-Vereinigungen aufgegriffen, die diese These ja teilen und behauptet haben, dass nun zutage tritt, dass eigentlich nicht nur die Menschen durch Corona krank ist, sondern dass eben auch der Profifußball krank ist. Wie siehst du das? In welcher Hinsicht würdest du denn den heute bestehenden Fußball auch als krank bezeichnen?
Also ich glaube schon, dass er tatsächlich daran krankt, dass er finanziell komplett abhängig ist zum einen und zum zweiten bei ganz vielen Vereinen, aber auch einfach ganz eng hier auf Kante, also ganz quasi die Planung bei vielen Vereinen, um wettbewerbsfähig zu sein, geht ja nicht weiter als 10 Tage voraus offensichtlich, denn wenn wir dann auch mitbekommen, dass angeblich 13 Vereine bereits nach wenigen Wochen Corona-Pause eine Insolvenz geplant haben, nicht zuletzt der KSC, den ich hier mit ganzem Herzen anhänge, der nach nicht mal 2 Wochen schon von Planinsolvenz geredet hat, wo du einfach merkst, also da fallen 1 oder 2 Heimspiele aus und schon fehlen die Fernsehgelder und die Eintrittseinnahmen und das Ganze. Leute. Also das ist also eine Sache, also da, es gibt, wo ich jetzt einfach unterstellen würde, es gibt ja offensichtlich kein nachhaltiges Wirtschaften.
Darf ich kurz nachfragen? Siehst du da Unterschiede in unseren deutschen Ligen, erste, zweite, dritte Liga? So generell ist die erste Liga gesünder als die zweite gesünder als die dritte. Siehst du da irgendwelche Trends, was das anbelangt, diesen Krankheitsgrad der Ligen?
Also ich kann es schwer sagen, aber ich habe natürlich schon den Eindruck, dass die Summen, die fließen, die Vereine in der ersten Liga von der Haltung her wesentlich kränker sein lassen als die Vereine weiter unten. Also in der zweiten Liga nehme ich jetzt vielleicht mal Stuttgart und den HSV raus, die, glaube ich, genauso krank sind wie alle Erstligisten oder fast alle. Aber also ich denke schon, dass es einen Unterschied gibt. Natürlich, ob du so viel Geld kassierst wie jetzt Bayern oder Dortmund, also auch so viel Prämien, dazu ja noch die Champions League-Gelder, dann die erhöhten TV-Prämien durch die jährliche Platzierung, da fällt es, denke ich, doch schon auch ein bisschen leichter, durch die Krise zu kommen, als zum Beispiel bei einem Verein wie Paderborn, Freiburg oder in der zweiten Liga, solche Clubs wie vielleicht Wien, Wiesbaden oder der gerade angesprochene KSC. Und in der dritten Liga, die jetzt ja nicht von der DFL verwaltet wird, sondern die dann wieder unter Aufsicht des DFB steht, da ist es ja sowieso ganz schwierig, bekanntermaßen, weil die Liga finanziell sich eigentlich nicht lohnt. Du hast die gleichen Anfahrtswege und die gleichen Kosten letztendlich wie in der zweiten Liga. Dein Kader ist vielleicht ein bisschen günstiger, aber die Einnahmen, die du kriegst, wiegen das natürlich bei weitem nicht auf. Also so, dass ich glaube, dass im Verhältnis ist es vielleicht gleich krank, aber wenn man sich die Summen natürlich anschaut, um die es geht, ist mein Eindruck schon, dass je höher, desto kränker, desto abhängiger auch von diesen Fernsehgeldern und Einnahmen.
Ja, wenn wir mal von diesen deutschen Ligen weggehen, jetzt haben wir ja natürlich auch die uns umgebenden Ligen, vor allen Dingen England, Italien, Spanien, die ja mit Deutschland immer so als die größten Ligen der Welt bezeichnet werden. Wie schätzt du das ein? Premier League haben wir ja schon genannt, die ringen ja noch um irgendwelche Lösungen. Italien hört man auch, sie wollen auch die Saison zu Ende spielen. Spanien weiß man gar nicht so genau. Was denkst du? Da ist ja teilweise oder meistens noch mehr Geld als bei uns im Umlauf. Was wird das für Auswirkungen auf diese internationalen Ligen haben? Wie krank sind die, sagen wir mal so?
Ich denke, dass diese Top-Ligen und die Top-Vereine tatsächlich alle krank, gleich krank sind. Weil es vielleicht noch ein Unterschied ist, ob du Tropf von einem Scheich hängst oder von einem einzelnen Investor oder ob du eben zum Beispiel jetzt wie Dortmund börsennotiert bist oder wie der FC Bayern eine AG bist. Also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass diese Krise wirklich großen Einfluss hat auf den Kader und die Preise, die Paris Saint-Germain in den nächsten Jahren aufrufen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass die Eigentümer ja nachhaltig so beeinflusst, dass die Summe, die PSG zahlen kann, niedriger sein wird als jetzt.
Ja, das war die Band Sinkhole mit ihrem Song On and On von der Plattform Jamendo.com und wir machen weiter mit dem zweiten Teil. Ja, dann sind wir ja, um das mal aufzugreifen, schon beim neuen Präsidenten des FC Bayern, der ja sagt, es wäre hilfreich, die 50+1-Regel aus Deutschland zu kippen, um genau solche um eine Unabhängigkeit zu erlangen von solchen Krisen.
Ja, was soll ich sagen, gesagt, der Mann, der einen Verein führt, an dem Anteile VW oder auch Adidas gehören, die alle ihre Leute in Kurzarbeit oder viele Tausende in Kurzarbeit schicken. Die einen weigern sich, Mieten zu zahlen, die anderen schütten Milliarden Dividenden aus, zahlen dem FC Bayern, Adidas zahlt, glaube ich, ab diesem Jahr 30 Millionen Euro pro Jahr. Und weigern sich dann eben, wegen Schließungen Mieten zu zahlen und schicken 1200 Leute in Kurzarbeit. Und dann füttern die da Geld rein und der Präsident dieses Vereins stellt sich dann hin und will noch mehr Geld. Also ich finde es, ja, ich generell, also ich möchte mal zur ganz großen Lösung ausholen. Ich würde mir tatsächlich schon länger wünschen, dass all diese Vereine das gerne machen können und machen dürfen und sollen. Ist deren Problem. Und dann doch aber bitte so nett sein sollen und sich eine eigene europäische oder von mir aus Weltliga oder sonst was gründen sollen. Und das Ganze gerne über Pay-TV alles abrechnen. Und wer das sehen will, der kann sich das anschauen. Und dann kann man in der Bundesliga vielleicht auch einfach wieder mal vernünftig Fußball zwischen Vereinen schauen, bei denen die 50+1-Regel noch gilt.
Ja, da sehen wir ja tatsächlich zwei Konzepte von der Bundesliga. Das eine, was du jetzt ja auch sehr als diesen modernen Fußball beschrieben hast, diese wirtschaftlichen Dimensionen. Auf der anderen Seite die Sehnsucht irgendwo nach einem Fußball, wie er vielleicht früher mal war, wie er vielleicht besser war. Vielleicht ist es auch eine Verklärung. Was denkst du dann, wann begann in der Bundesliga der Fußball eigentlich seine Krankheit zu entwickeln? Was denkst du, was waren da so die wichtigsten Schritte auf dem Weg zu der heutigen Situation?
Ich glaube, so eine Trendwende ist schon die Einführung der Champions League. Vor allem dann später die Änderung dazu, dass eben nicht nur der Meister mitspielt oder der Titelverteidiger, also im besten Fall zwei Vereine eines Landes, sondern diese quasi Startplatzgarantie. Drei Vereine, inzwischen vier Vereine aus Deutschland, die dazu geführt hat, dass doch die immer wieder gleichen Vereine eine gewisse Planungssicherheit hatten, denn wenn sie sich nicht allzu blöd angestellt haben, sind immer die gleichen. Oder ja, letztendlich sind ja nur 7-8 Vereine, die Top 4 unter sich ausspielen. Und Vereine wie Bayern, Dortmund oder Leipzig, die können eigentlich vor der Saison inzwischen sicher einplanen, dass sie diese Einnahmen aus der Champions League haben werden, weil sie unter die Top 3 kommen werden. Mhm. dann ist der vierte Platz vielleicht vakant, geht vielleicht mal an Gladbach, geht vielleicht mal ja, nach Freiburg, wäre ja auch mal schön.
Also da könnte ich mich auch noch mit anfreunden.
Aber es führt natürlich schon dazu, dass immer die gleichen Vereine zu den ohnehin schon hohen Einnahmen, die sie generieren, noch die internationalen Erlöse dazu bekommen. Und es hat die Lücke, finde ich, schon nochmal vergrößert. Und dann natürlich auch diese ganzen neuen Fernsehverträge, die Summen werden immer höher. Die Ansprüche der Vereine werden auch immer höher. Und die für mich, also diese so oft besprochene Solidargemeinschaft, also nach meinem Verständnis wäre es solidarisch, wenn ich in der Liga, in der 18 Mannschaften mitspielen, jeder stellt sich dem sportlichen Wettbewerb. Da wäre es meiner Sicht Solidarität, wenn jeder auch das Gleiche bekommt. Mhm. Und nicht, wenn dann der Erstplatzierte ein Vielfaches vom Letztplatzierten bekommt, dazu noch die ganze Knete aus der Champions League mit ab und dazu kommt ja auch noch der DFB-Pokal, dann die ganzen erhöhten Sponsoreneinnahmen, die da sind, super erhöhte TV-Präsenz, also es ist alles ja
zugeschnitten auf
ja,
die Bayern.
Es konzentriert sich ja nicht nur, also Watzke ist ja schon auch im Moment als quasi, er sitzt ja auch in ganz vielen Corona-Sendungen und kennt sich überall aus. Aber es ist auf wenige Vereine zugeschnitten, ja. Und dazu kommt eben ein Verein wie Leipzig, der sich das wahrscheinlich auch so leisten könnte, der die Kohle aber natürlich auch noch mitnimmt. Das macht es einfach schwer, weil diese Lücke so groß geworden ist, sehe ich da überhaupt keinen Weg, wie man die eigentlich vernünftig wieder schließen könnte.
Ja, vielleicht können wir über die Lösungsmöglichkeiten später noch reden, aber jetzt haben wir ganz viel über negative Entwicklungen in dem modernen Fußball gesprochen. Siehst du denn auch irgendwelche Bereiche, die für dich zukunftsfähig sind, wo du sagen würdest, ja, das ist eigentlich ein gesunder Bereich, gehört zum Fußball so, wie ich ihn mir vorstelle, und das nehmen wir mit in die Nach-Corona-Zeiten, in die Zukunft des Profifußballs sozusagen?
Ja, also was ich schon sehe, was sich geändert hat, zum Beispiel bei Vereinen, ist ja die Arbeit mit der Mannschaft oder halt auch die Besetzung von Trainerstäben. Also das sind inzwischen aus meiner Sicht zumindest, aus meiner Sicht von außen, ich selbst habe auch keinen Trainerschein, aber das sind schon Experten am Werk und Spezialisten, die sich um bestimmte Bereiche kümmern. Die medizinische Abteilung ist verbessert. Die Physiotherapie ist verbessert. Und es gibt wissenschaftliche Mitarbeiter, die sich kümmern. Es gibt aber im Verein ja auch Pressesprecher, Fanarbeiter und so weiter. Das gab es ja früher alles nicht. Das heißt, die Professionalisierung, die damit einhergeht, ich glaube, ja, die ist zeitgemäß. Und was ich generell toll finde, außerhalb jetzt mal von diesem Platz, ist einfach, ich finde die Entwicklung in den Fankurven nach wie vor gut. Ich finde, dass es gelungen ist, die Hooligans zu im Prinzip ja großflächig zumindest aus den Stadien zu bekommen. Mhm. Es sind viel weniger Nazis und Rechtspopulisten im Stadion als früher, auch wenn das jetzt vielleicht mancherorts ein bisschen zunimmt. Es ist nach wie vor eine kritische Bewegung da, es sind Jugendliche da, die sich engagieren, die auch eine starke und laute Stimme haben. Und finde ich gut. Also das finde ich schon, dass da viele Leute sich einbringen und eben auch ja nicht nur fußballerisch, sondern auch politisch oder sozialkritisch tätig sind. Mhm. Und eben da Gehör finden. Das ist ja dann wieder das Schöne am Fußball, dass es so allgegenwärtig ist, dass es Gehör findet. Mhm.
Ja, es ist eine Frage, die ich hier in dem Zusammenhang nochmal kurz stellen möchte, ist eigentlich die Qualität des Fußballs. Ja, ich habe mir neulich das Pokal-Endspiel von 73 zwischen Gladbach und Köln nochmal angeguckt und muss sagen, in Ausschnitten nicht das Ganze, es war wirklich ein guter Fußball, der da gespielt wurde bei diesem einen Spiel. Ich kann mich aber auch an viele, viele Partien aus der Vergangenheit erinnern, wo es einfach relativ langweilig war, weil es noch keine Rückpassregel gab und so weiter. Und ich persönlich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass durch diese Professionalisierung einfach der Fußball auch wirklich vielleicht besser geworden ist, ja, taktisch, vom Tempo her, von der Technik her. Würdest du das auch so sehen?
Würde ich dir zustimmen, ja, auf jeden Fall auf Top-Niveau. Ja, total. Also auch in der Bundesliga. Also ich selbst, wenn ich mir so Spiele anschaue wie KSC, wie in Wiesbaden oder eigentlich alle Spiele fast, wo der KSC mitspielt. Es ist dann derzeit schon hartes Brot. Mhm. Was heißt derzeit? Damals. Aber die Spiele, also auch wenn man sich dann europäische Spitzenspiele der Champions League oder Europa League anschaut, das ist natürlich schon ein ganz anderes Tempo, das da gespielt wird als früher. Und da sind die Fußballer auch besser ausgebildet, schneller, gedankenschneller, finde ich vor allem. Mhm. Also nicht nur technisch und am Ball, sondern einfach diese Antizipation, die Gedankenschnelligkeit und die Handlungsschnelligkeit, die mitbringen. Ich finde schon, dass man da einen deutlichen Unterschied erkennt. Ja,
Ja, ich habe mir gedacht, dass wir jetzt mal noch ein bisschen in die Zukunft blicken und so unter der Fragestellung, wenn wir denn so ein multiples Krankheitsbild des heutigen Fußballs entwickeln, was lässt sich da auch aus deiner Sicht heilen? Welche Veränderungen muss es unbedingt für die Zukunft geben? Und ich habe gedacht, man könnte vielleicht mal über so verschiedene Aspekte reden, die in letzter Zeit eine Diskussion waren. Wir haben schon über den wirtschaftlichen Aspekt geredet. Und da gibt es ja jetzt so verschiedene Vorschläge, ja, Salary Cap, Gehaltsobergrenzen soll man einführen oder du hast eben schon von der Solidarität gesprochen, irgendwelche Solidaritätsfonds wurden da mal vorgeschlagen und wir haben auch schon über die 50+1 Regelung und ihre Beibehaltung oder Abschaffung geredet. Wie siehst du das, welche Wege sollte man vielleicht beschreiten, damit in diesem wirtschaftlichen Bereich zukünftig irgendwo eine Besserung kommen kann?
Also das für mich tatsächlich Wichtigste wäre tatsächlich diese gerechte Verteilung der Fernsehgelder. Mhm. Dass alle gleich viel haben. Jetzt nicht unbedingt alle der ersten und zweiten Liga, dass natürlich die erste Liga sportlich höher ist. Klar, da sollte es dann auch mehr geben, aber ich finde nicht, dass der Erste ein Vielfaches des Letzten bekommen sollte. Mhm. Also ich finde, das sollte entweder gleich sein oder zumindest annähernd gleich. Mhm. Das wäre so mal das, was ich als Erstes ändern würde. Dann bei Salary Cap, da muss ich sagen, da bin ich tatsächlich unentschlossen, weil ich finde, also wenn man ein sportliches Ligensystem hat, in dem quasi dieser Ligaverband Geld generiert, dann finde ich es fair, das gleichmäßig verteilt auszuschütten. Aber wenn ein Verein einen Spieler einstellt und dem zum Beispiel einfach mehr zahlen will oder kann als andere, da weiß ich nicht, ob man, also ich formuliere es mal andersrum, wir tun das sonst in der Gesellschaft ja auch nicht. Wir sagen ja auch nicht, was der Bahnchef verdienen soll oder der Vorstandsvorsitzende von Daimler. Und ich finde, dass da der Fußball vielleicht wieder mal dafür herhalten muss, dass man an ihm jetzt diese Auswüchse des Kapitalismus alleine festmacht und ihm dann wieder gute Vorschläge und Ratschläge gibt, was er denn tun sollte. Da weiß ich nicht, ob die Salary Cap jetzt das Richtige ist oder nicht. Mhm. Also ich finde, wenn wir sagen Salary Cap, ja, dann machen wir es aber auch für alle anderen Managementposten.
Aber das muss ich wirklich sagen, ist jetzt wirklich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der jetzt auch von vielen Betrachtern des Fußballs schon angesprochen wird, nämlich die Frage, dass eben generell unser Wirtschaftssystem oder auch der Austausch zwischen verschiedenen Nationalstaaten und nationalen Wirtschaften, dass das irgendwie anders geregelt werden muss und nicht alles eben diesem jetzt auslaufenden Turbokapitalismus da geopfert werden darf. Und da wäre natürlich der Fußball tatsächlich einfach eingebettet in viel größere Überlegungen, wie man das alles möglicherweise doch gerechter gestalten kann, ohne dass die Freiheiten da zu sehr eingeschränkt werden. Ne?
Ja, und in diesem größeren Zusammenhang finde ich die Diskussion dann auch durchaus berechtigt.
Mhm.
Da gibt es ja nicht Sinn.
50+1 Regel?
Behalten.
Okay. Ja, dann gibt es zu dem rein sportlichen Aspekt auch so verschiedene Dinge, die durch die Gegend wabern. Also ich nenne mal zum Beispiel Übernahme von so einem Art Drafting-System, dass eben nicht mehr die reichen Vereine die teuersten, besten Talente vielleicht wegkaufen können, sondern dass eben tatsächlich wie in Amerika der schwächste Verein den ersten Zugriff auf irgendwelche Leute hat und so weiter. Was fangen wir damit an?
Ganz schwer. Also ich finde, das finde ich tatsächlich so von Amerika hier rüber transportiert. Ich finde, das passt so gar nicht zu unserem Ausbildungssystem und zu dem System, das bisher gefahren wird. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass jetzt Jugendspieler, zum Beispiel der A-Junioren-Bundesliga, dann irgendwie in eine Liste gefasst werden, nach irgendwelchen Kriterien, Passes completed oder Tackles oder Saves, Goals, keine Ahnung. Und dann kommt der VfB Stuttgart und darf als Tabellenletzter als erstes draften. Also das ist ist für mich ich krieg das tatsächlich gar nicht so zusammen.
Ist wahrscheinlich auch juristisch, arbeitsrechtlich und so weiter bei uns gar nicht machbar, ne? Denke ich mal.
Ja, die ganzen Scouts werden ja dann auch arbeitslos.
Oh.
Ja, die müssen ja auch mal hier ein Trost-Szenario aufbauen. Ja. Wer kann schon tausende Arbeitsplätze von Scouts gefährden wollen?
Ja gut, die andere Frage ist, nächster Aspekt ist vielleicht dann, wenn wir schon über die Talente reden, wie der Wettbewerb und die Talente fair gestaltet werden könnte. Aber ich glaube, auch das regelt wahrscheinlich zukünftig der Markt.
Ja, also ich glaube, so ein bisschen, also ich glaube, so ein Talent, also wenn ich jetzt so Fußballtalente anschaue, sehen wir mal hier den Fiete Abdels. Klar, ist jetzt auch wieder der FC Bayern, okay, könnte auch jemand anders vielleicht nehmen. Aber es gibt einfach auch Spieler, ich weiß nicht, ob es für jeden jungen Spieler die richtige Entscheidung ist, eben immer sofort den größten Club und Vertrag anzunehmen, sondern vielleicht wären sie auch schon gedient, wenn die Spielerberater an ihrer Seite wüssten, die ein Interesse, ein echtes an der Entwicklung ihres Mandanten haben und auch ein bisschen pädagogisches Geschick und Einfluss auf diese jungen Spieler. Die nicht einfach irgendwelche, die größtmöglichen Verträge vermitteln und eigentlich in dem Wissen, dass der Spieler hinterher dort sich nicht durchsetzen wird.
Ja, wichtiges Thema. Also auf diesen Aspekt der Berater würde ich gerne später nochmal extra eingehen, weil ich das ist auch so eine Sache, die mich wirklich umtreibt. Aber wenn wir noch bei diesem Sportlichen bleiben, was ich noch einen interessanten Gedanken fand, Änderungen des Ligamodus, ja, also dass man einfach wie im Eishockey vielleicht eine Hinrunde spielt und dann eine Finalrunde, sodass dann möglicherweise, keine Ahnung, mit Hin- und Rückspiel oder sowas, die besten 6 spielen eine Finalrunde aus oder man drittelt die Liga in 3 Sechsergruppen und in der mittleren wird noch ein UEFA-Cup-Platz oder Euroleague-Platz ausgespielt, oben wird um die Meisterschaft gespielt, unten um Abstieg. Ja. Was hältst du davon? Das ist ja auch was jetzt auch für diese Bewältigung der Corona-Krise ins Spiel gebracht wurde, dass man so eine Finalrunde irgendwie einführt.
Also ich bin für sowas generell erstmal offen, denn ja, also in den letzten Jahren haben wir eben immer den gleichen deutschen Meister. Das heißt, eine Änderung, die dazu führt, dass da mehr Spannung und mehr Wettbewerb wieder reinkommt, im Kampf um die Meisterschaft, kann ja eigentlich nur von Vorteil sein. Aber ich glaube, wenn man das jetzt zum Beispiel dritteln würde oder auch halbieren, ich glaube, die Meisterschaft würden ja, wenn man sonst nichts am System ändert, immer noch die gleichen 3-4 Clubs unter sich ausspielen, wenn sie überhaupt so viele sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern nicht Meister wird, nur weil er an der Finalrunde teilnimmt. Sondern ich glaube, da bräuchte es dann tatsächlich nochmal diesen Zwischenschritt zu schauen, wie kann ich für diese Finalrunde oder für diese Hinrunde und später für die Finalrunden, sind es ja dann mehrere, da schon mehr Chancengleichheit herstellen, dass eben dann nicht jedes Jahr in der Finalrunde Bayern, Dortmund, Leipzig, Hoffenheim und Gladbach stehen.
Gut, das wäre dann eigentlich das Modell ein bisschen des DFB-Pokals oder wie früher, ich weiß nicht, Europapokal, der Pokalsieger oder überhaupt die Europapokalwettbewerbe, dass du dann wirklich ganz losgelöst von einer Liga mit etlichen Spielen irgendwie so einen Pokalmodus mit Hin- und Rückspiel hast und dann schlägt in 1-2 Spielen die Stunde der Wahrheit.
Ja, das wäre natürlich für die Spannung sensationell, muss man sagen.
Auch dann für die Spannung bei den Managern und Finanzchefs der Fußballvereine, ne?
Ja, dann diese Planungssicherheit, die, also ja, im Prinzip wird die ja schon erwartet oder vorausgesetzt. Ich finde, die sollte es im Sport in diesem Umfang, darf die eigentlich finanziell nicht geben, weil du, klar, du brauchst eine Basis und du brauchst eine gewisse Sicherheit, das ist schon klar, aber du kannst dann jedes Mal die Bonusmillionen hier schon mit einplanen, weil du weißt, ich komme eh in die Zwischenrunde oder ich komme eh in die Finalrunde. Ich gerade 22 Leute verletzen. Das macht ja eigentlich den Reiz des Sports aus und dieses dass man eben ein Fußballspiel anschaut, weil man nicht weiß, wie es ausgeht. Ich finde, es bewahrheitet sich eben ganz, ganz oft gar nicht mehr. Also wenn ich mir ein Spiel anschaue, weiß ich eigentlich vorher schon ganz oft, wer gewinnt. Und es ist dann eine Riesenüberraschung, wenn es nicht so kommt. Mhm. Aber man kommt die schon, die ist relativ selten geworden.
Ja, das stimmt. Ja, vielleicht kann ja der Geisterspielmodus da jetzt nochmal ein bisschen frischen Wind in die Saison bringen und es passieren noch völlig unerwartete Dinge. Weiß man ja auch nicht bei Mannschaften, die einfach nicht die normalen Abläufe haben. Unser Musiktipp nach dem zweiten Drittel des Interviews stammt ebenfalls von der Plattform Jamendo.com, heißt ebenfalls On and On und stammt von der Band Eleven. Ja, eine Dimension, über die man noch reden kann, die auch in Diskussionen angesprochen wird, ist so diese moralische Diskussion. Ja, also nach der Corona-Krise sollte der Fußball noch eine größere oder bessere Vorbildfunktion haben als jetzt. Wie schätzt du diesen Aspekt ein? Ist sowas möglich?
Vorbild wofür?
Ja, eben. Das ist ja immer die Frage. Es wird ja immer so gesagt, ne, Vorbild für die Gesellschaft. Das frage ich mich natürlich auch, wofür soll das ein Vorbild sein?
Also es ist, also ja, ich finde, jeder Mensch sollte Vorbild sein für seinen Mitmenschen. Und da sollte der Fußball natürlich keine Ausnahme machen. Aber auch jetzt wieder nur den Fußball zu nehmen, also wenn man, es wird ja oft über die Vorbilddiskussion, Funktion der Spieler diskutiert, ja. Also zum Beispiel keine Schwalben machen, Schiedsrichter nicht anmeckern, weil das ja sonst bis auf den untersten Sportplatz durchsickert. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Kann ich dir gar nicht sagen. nichts dazu sagen, habe aber bald eine Radiosendung in 2 Wochen drüber. Da ist jemand zu Gast, der mir das vielleicht beantworten kann. Aber also wenn ich mir jetzt zum Beispiel Jugendspiele anschaue und mir anschaue, oder auch jetzt bei Hallenturnieren, die jetzt im Winter waren, wie die Eltern am Spielfeldrand mit ihren Kindern umgehen, mit anderen Kindern umgehen, mit anderen Eltern umgehen, mit dem Schiedsrichter umgehen, da muss ich sagen, da fangen wir doch mit der Vorbildfunktion mal bitte hier an. Bevor wir irgendeinen Profifußballer, der das sicherlich, ist das nicht richtig, wenn der eine Schwalbe macht, das ist ja keine Frage, aber dann die Schwalbe eines Jugendlichen auf dem Fußballplatz alleine irgendwie Franck Ribéry zuzuschreiben, das finde ich dann schon ein bisschen viel. Und ich glaube, auch da müssen wir ein bisschen größer denken, also betrogen wird nicht nur im Fußball, betrogen wird überall. Abgezockt wird nicht nur im Fußball, goldene Steaks werden nicht nur im Fußball gegessen.
Gut, das ist richtig, aber es gibt vielleicht ja 2, 3 Dinge, die man schon noch auch beim Fußball hinterfragen könnte in diesem moralischen Bereich. Sicher. Das wäre zum Beispiel, das wäre wahrscheinlich zum Beispiel hier die Frage, warum gelingt es nicht, diese Machenschaften um die WM 2006 aufzuklären? Welche Verantwortung hat vielleicht der DFB in diesem Bereich, die er nicht wahrnimmt? Oder ein zweiter Aspekt, der mir einfällt, wäre diese ganze Marketinggeschichte um die Nationalmannschaft, die Mannschaft. Also wo ist da die Schere zwischen einem Marketing, einer Marketingstrategie und einer aufrichtigen Haltung, die gezeigt wird? Ja, ich weiß nicht, das.
Ja. Aber ich glaube, du hast das Wort schon das Richtige genannt, Haltung. Also und Haltung, glaube ich, da können wir diskutieren, so viel wir wollen. Haltung werden wir auch nur durch Corona, nach Corona nicht ändern können. Ich glaube, wenn wir die Haltung ändern wollen, dann müssen wir tatsächlich Vereine verpflichten, nachhaltig zu wirtschaften. Wir müssen Vereine verpflichten, wie soll ich sagen, fürsorglich mit ihren Spielern und mit ihrem Nachwuchs umzugehen. Wir müssten aber auch schauen, dass wir Spitzenpositionen zum Beispiel im DFB oder im Management bei Vereinen mit Leuten besetzt bekommen, die eben diese Haltung vorleben und mitbringen. Und nicht mit Leuten, die ein Interesse daran haben, Kapital zu mehren oder Marketingstrategien zu fahren und in aller Munde zu sein, sondern eben Leute, die für Werte stehen, die diese Werte vorleben. Und das stelle ich mir einen ganz, ganz schweren Prozess vor.
Also das finde ich jetzt einen sehr interessanten Aspekt, weil wir da ja eigentlich schon irgendwo auch über die politische Dimension reden. Es wird ja überall jetzt auch von den Politikern gesagt, unter anderem soll die Bundesliga deshalb spielen, weil sie eine riesige Verantwortung hat und Vorbild sein kann und was weiß ich. Wenn man das jetzt ernst nimmt, dann wäre doch vielleicht wirklich auch mal von der Politik zu erwarten, dass sie zum Beispiel den Beruf des Beraters oder du sagst vielleicht auch des Managers wirklich zu so einer Art Ausbildungsberuf macht, ja, der einfach bestimmten Qualitätskriterien und Ausbildungskriterien genügen muss. Wäre das eine Sache, an die man mal rangehen könnte?
Ja, es wäre zumindest eine Sache zu sagen, wir reden nicht mehr von Verantwortung, sondern wir fordern sie auch ein. Und wenn man das so machen würde, dann würde man sagen, okay, wir wollen das tatsächlich, wir wollen verantwortungsbewusste Leute auf diesem Posten. Und da finde ich das zum Beispiel ein Modell, wo man durchaus drüber nachdenken sollte und sagen, die werden jetzt ausgebildet, ne? Oder die, ja, so wie ein Trainer einen Trainerschein hat, hat ein Manager halt auch gewisse Dinge vorzuweisen, ein Berater auch. Finde ich erstmal einen ganz guten Ansatz, denn es ist natürlich leicht, immer zu sagen, ja, die haben Verantwortung. Diese Verantwortung mit diesem Satz selbst schon einfach weiterzuschieben. Ja. Und der Nächste schiebt es dann auf den Spieler und der Spieler schiebt es dann auf den Trainer. Ja, das ist ein Hin- und Herschieben. Also dann müsste man die Leute vielleicht mehr in die Pflicht nehmen. Ja.
Genau, was allerdings ja leider schon auch mit diesen juristischen und sportfunktionalen Aufklärungsversuchen bei nationaler und internationaler Korruption nicht so sehr super funktioniert, ne? Da hakt es ja schon.
Nein, das wäre dann, aber da habe ich neulich was Tolles gehört. Das ist richtig, im internationalen Vergleich, da wäre das dann vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber andererseits, das hatte ich eben neulich gehört, weil Frage ist ja zum Beispiel, warum sollte denn die Bundesliga immer versuchen, der Premier League nacheifern zu wollen? Denn die Premier League hat ganz andere Voraussetzungen. Die Premier League wird auf der halben Welt geliebt. Die Engländer hatten halt auch mal die halbe Welt besetzt, darf man halt auch nicht vergessen. Das heißt, da ist ein ganz anderer Zugang da, überall wird Englisch geredet und so weiter. Warum sucht sich die Bundesliga nicht eine eigene Nische oder ein eigenes oder wird ein eigenes Produkt, das sie vermarkten will? Warum muss sie unbedingt jemand anderem nacheifen? Und dem anderen nacheifen heißt ja in dem Fall nur, möglichst viel Kapital generieren und Einnahmen generieren. Also warum zum Beispiel schreibt sich die Bundesliga nicht auf die Fahnen, wir werden die erste Liga der Welt oder wir werden die nachhaltigste Liga der Welt?
Oder ich hätte noch eine Idee. Anknüpfen an das, was du vorhin gesagt hast, schon, du hast nämlich vorhin ganz am Anfang unseres Gesprächs schon auf die Bedeutung der Fans hingewiesen, ja. Warum wären wir nicht die fanfreundlichste Liga der Welt zum Beispiel, die wir, glaube ich, in Augen mancher Engländer eigentlich schon sind, ja, die extra von England zu uns in die Stadien kommen und sagen, Mensch, das ist ja super, ihr habt Stehplätze, ihr habt billiges Bier, ihr habt auch einen großen Zusammenhalt, ihr habt, wie du vorhin auch schon gesagt hast, so Projektstrukturen und solche Dinge. Ich denke, das wäre doch vielleicht wirklich auch ein guter Ansatz.
Ja, also da können wir jetzt mal von dem Fußball reden, weil sich das ja tatsächlich auch bis runter in die vierte, fünfte Liga zieht, Fans und noch weiter. Aber eben, wo wir Hunderte oder Tausende dann haben, die ins Stadion gehen, da hätten die Vereine und die Verbände eigentlich was, mit denen sie wuchern können, aus denen sie was machen können. Aber wenn man sich dann anschaut, wie eben kurz vor der Corona-Pause dann die Fans wieder als die Dummen dargestellt werden, nur weil sie Kritik üben, und ihnen dann quasi Tatsachen verdreht werden und so getan wird, als hätten sie jetzt Dietmar Hopp als das Böse des Fußball ausgemacht, dann sieht man halt leider schon, wo die Interessen liegen und auch wer den Rückhalt genießt.
Denkst du denn, dass, wenn wir jetzt mal über diesen Bereich der Fans reden, erstmal wäre meine Frage, was denkst du, wie viele Fans tatsächlich jetzt aus Abscheu über diesen Neustart und Geisterspiele tatsächlich sich vom Fußball abwenden? Das hört man ja doch in vielen Fanszenen, das ist nun wirklich gar nicht mehr mein Fußball. Und was denkst du, was wird da passieren?
Ich kann es schwer einschätzen. Also wenn man den jüngsten Umfragen glaubt, hatte ich heute Morgen gelesen, waren nur 36% dafür. Ich weiß nicht, wer die Umfragen. Leider, ich kann jetzt leider keine Quelle nennen. Waren aber nur 36% dafür, dass überhaupt gestartet wird. Das ist erschreckend wenig. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es auch nur diese 36% plus ein paar vielleicht noch sind, die dann am Wochenende zuschauen werden, dann glaube ich, dass sich das zum einen an den Einschaltquoten natürlich wahnsinnig bemerkbar machen wird. Dann glaube ich auch, dass also solche Sachen wie diese ganzen Marketinginstrumente, Fanartikel verkaufen, überhaupt Pay-TV-Abos. Also wenn es so sein sollte, dass so viele Leute sagen, ich möchte das überhaupt nicht mehr, dann glaube ich, wird sich das da schon deutlich bemerkbar machen. Und dann muss man schauen, ob es dann auch dazu führt, dass nach Corona, sobald es irgendwann wieder erlaubt ist, weniger Leute ins Stadion gehen.
Aber das könnte ja dann theoretisch vielleicht auch wieder um zu einem Werben um den Fan und die Faninteressen vielleicht auch die Einbeziehung von Faninteressen gehen, dass man dann vielleicht theoretisch auch wieder sagt, wir wollen die Leute ins Stadion kriegen, wir reden vielleicht doch mal über Anstoßzeiten oder vielleicht ändert sich auch das Bild des Fans, denn ich habe das jetzt so wahrgenommen, dass doch in vielen Fanszenen Solidarität auf vielen Ebenen gezeigt wurde, dass mit Verteilung von irgendwelchen Paketen oder der Erledigung von Einkäufen für ältere Menschen, aber auch Solidarität den Vereinen gegenüber, denen man eben doch die Tickets nicht in Rechnung stellt und ähnliches. Vielleicht ändert sich ja das Bild des Fans doch durch Corona und die Wahrnehmung und die Bedeutung.
Wäre zu wünschen, ja. Also es wäre natürlich, wenn das, was du jetzt alles aufgezählt hast, eintreten würde, fände ich gut. Denn wenn die Vereine wieder und auch der Verband und damit die Nationalmannschaft um Fans werben müsste, dann könnten sie ja nicht die gleichen Wege gehen wie vorher. Und das würde endlich mal dazu führen, dass sie sich ernsthaft mit ihren Fans wieder auf allen Ebenen auseinandersetzen und die eben nicht nur als Konsumenten betrachten, denen man irgendwelche Trikots für 80 Euro vorsetzt in irgendwelche Badelatschen.
Wenn es mal so billig wäre, ne?
Ja, genau, ja. Das war jetzt, es war unbeflockt. und die man, ja, also quasi als Konsument betrachtet, ja, als Kunde. Sondern dass man eben diese Leute als Fans betrachtet und als wichtigen Baustein des Vereins. Und was mir bei den allermeisten Vereinen sowieso fehlt, ist, dass man die Fans auch als Identität des Vereins betrachtet. Mhm. Denn Fans sind eben mit 50+1 die Basis des Vereins. Und diese Basis macht den großen Teil der Identität eines Vereins aus. Mhm. Und das finde ich eigentlich ein Thema, das man viel mehr aufgreifen müsste. Und es ist bisher nicht allzu vielen Vereinen gelungen.
Naja.
Wahrscheinlich den FC St. Pauli.
Und natürlich Mönchengladbach.
Gut. Ja, aber Gladbach ist ja auch. Bei Gladbach, ja, das ist ja für alles. Deswegen wollte ich jetzt einfach auch mal ein anderes Beispiel.
Ja, ja. Nee, aber das finde ich jetzt auch einen wichtigen Gedanken, den wir hier vielleicht in diesem Bereich, was die Bedeutung von Fans anbelangt, nochmal mitnehmen können. Also ich finde es auch spannend, wie dann der Dialog von DFB und DFL in den Nach-Corona-Zeiten mit diesen Fangremien mal aussehen wird, die ja durchaus immer häufiger vielleicht auch fundierte Analysen bringen und zeigen, dass sie eben nicht nur irgendwelche Krawallos repräsentieren oder ähnliches. Aber lass uns vielleicht noch zu einem letzten Aspekt kommen, wie sich vielleicht diese Corona-Krise auf den Fußball auswirken könnte oder wie der Fußball nach Corona aussehen könnte. Das wäre dieser Sicherheitsaspekt. Also was ich jetzt, denke ich, wahrnehmen konnte, war, dass die Polizei sehr, sehr, sehr zufrieden darüber war, dass sie mal viele, viele Arbeitsstunden nicht leisten musste, die sonst wirklich in diesen Fußballbereich fließen. Und da sind wir ja zum Beispiel schon bei diesem Stichwort Baden-Württemberg mit den Stadionallianzen, ja, dass sich also Vereine, Fans und Polizei irgendwie an einen Tisch setzen, um zu gucken, wie können wir Polizeipräsenz auch verringern und eigene Konzepte an den Standorten entwickeln. Was hältst du denn davon?
Ja, ich finde es gut. Ich finde, ich bin dafür, dass Polizeipräsenz verringert wird. Ich halte sie tatsächlich in der Höhe, in der sie da ist, nicht für nötig. Wenn ich es richtig weiß, oder bist du vielleicht näher dran, dann kannst du mich korrigieren, wenn ich falsch liege, haben sich die Stadionallianzen ja auch bewährt und die Senkung der Einsatzkräfte hatte ja nur positive Vorteile. Vorteile sind immer positiv, positive Auswirkungen. Mhm. So dass man ja in Baden-Württemberg durchaus zufrieden ist mit dem Modell, dass man da fährt und festgestellt hat, hoppla, ich brauche da gar nicht so viel Polizeipräsenz, weil die sind ja gar nicht so schlimm.
Absolut, also ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, aber ich meine doch, dass schon wirklich eine Größenordnung von 20% der Polizeieinsätze oder sowas eben um 20% reduziert werden konnte oder so etwas. Und ich persönlich aus Fansicht muss auch sagen, in vielen Stadien, bei vielen Spielen, wundere ich mich eigentlich auch, wie viel Polizei da anwesend ist.
Ja, also ich weiß, was mich auch mit zum Thema Sicherheit noch, also ich war zum Beispiel kürzlich in Heidenheim beim Spiel. Ich war am schlimmsten war es damals vor einer Weile in Kaiserslautern, wo ich mich tatsächlich beim Anstehen vor den Stadiontoren durch diese Drehkreuze, also da war ein so dichtes Gedränge und umringt von einem Polizeikessel, wo ich gar nicht wusste, ob das nicht übertrieben ist, und dann so dicht gedrängt, wo ich mir also dachte, tatsächlich, also wenn es jetzt hier irgendwie ein Gequetsche oder so gibt, dann wird es mich jetzt nicht wundern, wenn was passiert. So dass ich jetzt zuletzt auch in Heidenheim mich gefragt habe, warum man eigentlich so viele Menschen so lange durch so wenig Drehkreuze quält. Das ist für mich ein Rätsel.
Ja,
also da würde ich mir also ein anderes Sicherheitskonzept tatsächlich wünschen, weil da glaube ich, ist es mit der Sicherheit nicht arg weit her.
Das stimmt, also das ist etwas, was wir zum Beispiel jedes Jahr auf Schalke erleben, wo man auch wirklich teilweise dann sich fragt dass, und wundert, dass da alle so unverletzt rauskommen. Anderer Gedanke, letzter Gedanke vielleicht, den ich noch ansprechen möchte, ist dieses bei dem Sicherheitsaspekt die Idee der Selbstreinigung. Ja, das wird ja oft von den Fangremien nach vorne gebracht, ja, wir sind irgendwie alt genug und reif genug, um auch Selbstreinigung zu betreiben. Wie siehst du denn diesen Aspekt?
Sehe ich durchaus so, dass die Kurve sich da gereinigt hat von Extremismus, Rassismus. Und ja, ich glaube schon, dass das durchaus ein Aspekt ist, den sich die Fans und Ultras und die Gruppierung zu Recht auf die Fahnen schreiben dürfen. Und diese Reinigung ist ja letztlich nicht erfolgt, weil erhöhte Polizeipräsenz im Stadion war, sondern weil sich eben in der Szene Fanvertreter, Sozialarbeiter, Fanprojekte darum gekümmert haben, dass es so wird, weil die sich der Leute angenommen haben, weil die sich auch kritisch mit denen auseinandergesetzt haben und andere Stimmen da reingetragen. Und das wollte ich vorhin noch, es ist gut, dass du es erwähnst, das ist einem jetzt mir vorhin durchgerutscht. Ich glaube, dass das durchaus auch ein Aspekt wäre, wo sich der Verband und die Fußballliga mal vielleicht damit beschäftigen sollen, dass sie da mal ein paar Sozialarbeiter bei sich einstellen, damit die überhaupt mal verstehen, was denn diese Jugendkultur in den Kurven ist und was es mit der auf sich hat. Denn ich habe immer das Gefühl, das kommt bei diesen alten Männern da so überhaupt nicht richtig an, um was es da eigentlich geht. Also da wird quasi vordergründig wird gesagt, wie tolle Fans, was für tolle Fans man hat und dass man ja um die Stimmung beneidet wird. Und sobald die sich da mal kritisch äußern, gibt es dann quasi sofort einen Maulkorb. Man guckt gar nicht danach, was ist da los? Ist das wirklich kritisch? In welche Richtung geht das? Was steckt dahinter? Und dass man dann auf die Leute mal zugeht und mit denen ernsthaft redet. Also das fehlt mir tatsächlich so ein Ansatzgedanke der Problemlösung und der Problemorientierung und der, wie gesagt, sozialen Arbeit durch Verbände. Das vermisse ich.
Ja, zumal ja die Ultrabewegung, wenn man mal jetzt alle Vereine zusammenzählt, wirklich zahlenmäßig auch wahrscheinlich eine der größten Jugendgruppierungen ist, die ja doch auch, naja, vielleicht nicht die gleiche, ja, doch vielleicht auch so ein bisschen ähnliche Programmatik irgendwo, ähnliche Werte teilen. Also das ist ja schon eigentlich nicht so ganz, sollte nicht so ganz unterschätzt werden. Ne?
Nein, und dann wundert man sich hinterher immer auf Verbandsseite, wenn es dann Solidarität gibt, wenn man auf Gegenwind stößt, wenn es Proteste gibt. Also ja, ich persönlich bin ja immer verwundert, dass man auf Verbandsseite verwundert ist. Also das begreife ich dann nie.
Ja. Gut.
Wenn man sich damit auseinandergesetzt, bräuchte man sich auch nicht zu wundern.
Ja, Andi, wir kommen so langsam, glaube ich, ans Ende unseres Premieren-Telefon-Interview-Gesprächs hier. Lass mich da noch ein paar Fragen stellen. Wie wird denn die Corona-Krise dein Leben als Fußballliebhaber verändern? Was denkst du?
Das weiß ich noch nicht. Also Fußball allgemein, ich glaube, das liegt tatsächlich mit daran, wie es danach weitergeht. Also wenn es so weitergehen würde wie bisher, ich habe bisher schon nicht mehr viel Fußball geschaut im Fernsehen. Daran würde sich da nichts ändern. Es würde tendenziell eher weniger werden. Sportschau oder so schaue ich schon lange nicht mehr. Das heißt, ja, ich würde wahrscheinlich, könnte man an einer Hand abzählen, wie viel Spiele ich im halben Jahr dann anschaue.
Gut, dann lass mich mal fragen, was wird denn das erste Spiel sein, das du dann wieder live im Stadion besuchst?
Das weiß ich noch nicht. Ich weiß ja nicht, also angenommen, wir steigen ab, dann wäre es ein Drittligaspiel. Das weiß ich nicht, wie der Spielplan dann ist. Ja, wenn ich wählen dürfte, wäre es ein Karlsruhe-Stück.
Gut, was wirst du denn bei deinem ersten Stadionbesuch nach der Corona-Krise am meisten genießen?
Ja, einfach das Gefühl, dass, wenn die Spieler einlaufen, die Choreografie rausgeht, ich ein schönes Bier in der Hand habe oder meine Kinder auf dem Schoß, je nachdem. Und ich mich freue, dass es einen Heimsieg gibt. Das ist ja, sensationell.
Gut. Okay, wir haben jetzt gleich eine Stunde, 60 Minuten miteinander geplauscht, beziehungsweise ich würde sagen, sehr differenziert und fundiert mal versucht, diese momentane Situation des modernen Fußballs in Corona-Zeiten einzuordnen. Und mir bleibt jetzt erstmal dir dafür ganz herzlich zu danken und Danke. Dir dann und deiner Familie erstmal viel Gesundheit und alles Gute zu wünschen.
Das wünsche ich dir auch. Danke, dass ich mich wieder austauschen durfte. Und allen, die das anhören, wünsche ich natürlich das Gleiche. Danke.
Und dann sag uns noch, wo wir dich in 2 Wochen genau hören und was das Thema sein wird.
Ja, das Thema wird sein Vorbilder bei Fußballkindern mit Annalena Mörle heißt sie, die eine wissenschaftliche Abhandlung darüber geschrieben hat, welche Vorbildfunktion Profifußballer bei fußballspielenden Jugendlichen haben. Mhm. Und zu hören sein wird das Ganze auf 3FM, das ist in Ulm 102,6 und für alle anderen im Stream auf www.3fm.de. Und das Ganze, so Corona will, am 24. Mai 19 Uhr.
Also, dann haben wir zumindest diesen Tag der Corona-Krise schon mal zum Teil verplant. Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank und bis demnächst.
Ich danke dir, Ulf. Mach's gut.
Zum Abschluss dieser Episode ein Song von David Crystal von der Plattform Jamendo.com mit dem Titel On and On. Bleibt gesund, das wünscht euch euer Dream Team Pod.
I can't take that from you. I can't take that from you. What do you wanna do, my love? Now you are out of life. You took a walk on your own. Took a walk off. You know.